Kapitel 1. Das Bild auf dem Panorama-Holo wirkte verschwommen. Perry Rhodan blinzelte und wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. Sofort gewann die Wolkendecke, die sich auf dem Monitor wie ein weißer, weicher Teppich in alle Himmelsrichtungen erstreckte, an Konturen. Die bis auf den letzten Platz besetzte Fähre ging schnell tiefer. Auf dem Bildschirm sah es beinahe so aus, als würde sie abstürzen. Die von den Absorbern neutralisierten Andruckkräfte relativierten diesen Eindruck allerdings wieder. Zwei Sitze weiter hatten Ishimatsu und Ivan Goracin Platz genommen. Die Hand der zierlichen Japanerin, die noch immer erschöpft und von ihren Erlebnissen auf Iprasa gezeichnet war, ruhte in der riesigen Pranke des Zündermutanten. Keiner der beiden bemerkte seinen Blick. Sie hatten ihre Augen wie gebannt auf den großen Schirm gerichtet. Neben ihm saß Onat Daheskmar. Der greise Akonide verfolgte den Landeanflug mit einer Gleichgültigkeit, die Rhodan ihm nicht abkaufte. Auch für Daheskmar musste dieser Moment etwas Besonderes sein. Wann war er das letzte Mal hier gewesen? Wann hatte er seinen Fuß zum letzten Mal auf den Boden seiner Heimatwelt gesetzt? Crests ehemaliger Weggefährte hatte die Lider halb geschlossen, was sein ausgemergeltes Gesicht mit der sonnenverbrannten Haut noch abgelebter erscheinen ließ. Mit seinen fast 200 Lebensjahren war er auch für akonidische Verhältnisse uralt.
»Bedrückt Sie etwas, Rhodan?« fragte Onat Daheskmar leise und ohne den Kopf zu wenden.
Der größte Teil seines Schädels war von einer grauen Kapuze bedeckt, die er vermutlich trug, um seine schwarzen Haare zu verbergen. Nach eigener Aussage verdankte er diese für Angehörige seines Volkes ungewöhnliche Färbung dem hohen Alter. Akoniden, die sich dem Ende ihres zweiten Lebensjahrhunderts näherten, so hatte Daheskmar Rhodan und seinen Begleitern auf Iprasa eröffnet, waren oft von einer ganzen Reihe körperlicher Veränderungen betroffen. Der Wechsel der Haarfarbe war dabei noch eine der harmloseren.
»Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher«, antwortete Perry Rhodan.
»Unsicherheit besteht zum größten Teil aus grundloser Furcht.«
»Wovor sollte ich mich fürchten?«
Onat Daheskmar verzog die dünnen Lippen zu einem feinen Lächeln und lachte leise.
»Ich habe viele junge Männer gekannt«, sagte er dann. »Die meisten waren wie Sie, forsch, entschlossen, abenteuerlustig und furchtlos.«
»Gepaart mit ein bisschen Verstand sind das nicht die schlechtesten Eigenschaften.«
»Da mögen Sie recht haben«,
Daheskmar nickte bedächtig.
»Aber lassen Sie uns weitere philosophische Erörterungen zurückstellen. Wir sind da. Willkommen auf Arkon 1.«
Die Fähre durchstieß die bislang scheinbar undurchdringliche Wolkenschicht. Das Fahrzeug hatte seine Sinkgeschwindigkeit deutlich verringert und der Nebel auf dem Panoramaschirm verschwand, als hätte jemand einen Vorhang beiseite gezogen. Rhodan erkannte eine weitläufige Parklandschaft. Inseln aus hohen, ausladenden Nadelbäumen, die an irdische Pinien erinnerten, wechselten sich mit sorgfältig gestutzten Rasenflächen ab. Beete mit ebenso exotischen wie farbenprächtigen Blumen säumten breite Kieswege, die sich in sanften Kurven durch die allgegenwärtige Blütenpracht wandten. Dazwischen schimmerten die silbernen Oberflächen künstlich angelegter Teiche, die über ein meanderndes Netz schmaler Kanäle miteinander verbunden waren. Als hätte sich die Natur höchstpersönlich dazu entschlossen, Rhodans erste Eindrücke der Zentralwelt des großen Imperiums so imposant wie möglich zu inszenieren, riss die Wolkendecke plötzlich auf. Das Licht der gerade erst aufgegangenen Sonne erweckte die unter der Fähre dahinziehende Landschaft auf geradezu magische Weise zum Leben. Es brach sich in Milliarden winziger Tautropfen, die in den Nadeln und Zweigen der Waldinseln hingen, und machte jedem Besucher auf diese Weise bewusst, warum man den Planeten unter anderem als Kristallwelt bezeichnete. In unregelmäßigen Abständen ragten die Trichterbauten in den Himmel. Rhodan kannte diese typisch akonidische Architektur bereits. Die Hochhäuser waren ausnahmslos so harmonisch in die Landschaft integriert und von üppiger Vegetation überwuchert, dass sie auf den ersten Blick wie besonders große Bäume wirkten. Lediglich an den riesigen Dachterrassen, die von kuppelförmigen Gewächshäusern, Springbrunnen und Blumenrabatten beherrscht wurden, sah Roden, dass dort jemand wohnte. Der gewaltige Garten erstreckte sich über eine Reihe sanft ansteigender Hügel hinweg bis zum Horizont. Als die Fähre weiter an Höhe verlor, konnte Roden die ersten Akoniden ausmachen. Zu dieser vergleichsweise frühen Stunde waren es nicht viele. Sie spazierten ohne Hast durch die Grünanlagen oder sahen kugelförmigen Robotern dabei zu, wie sie Büsche stutzten, Rasenkanten beschnitten oder neue Beete anlegten. Niemand schien es besonders eilig zu haben. Nach Raumschiffen, Gleitern oder gar bodengebundenen Fahrzeugen suchte er vergeblich.
»Ein Paradies, nicht wahr?«
Perry Roden zuckte beim Klang von Onata Heskmars Stimme zusammen, so tief war er in den Anblick der fremden Welt unter sich versunken gewesen. Irrte er sich? Oder schwang da ein Hauch von Spott in den Worten des alten Akoniden mit? »Allerdings«, gab er zurück, »sieht es überall auf Arkon 1 so aus wie hier?«
»Soweit es den Hauptkontinent Lactranor betrifft, ja. Gosranton ist das Juwel der drei Welten, die Wiege der akonidischen Kultur. Hier hat alles angefangen. Hier haben die meisten Legenden ihren Ursprung. Der Planet ist über die Jahrtausende zu einer reinen Wohnwelt geworden, und man achtet peinlich darauf, dass nichts den Eindruck von imperialer Ruhe und Erhabenheit stört.«